Domradio Extra.
Ein Extra zum Abschluss der Familiensynode in Rom. Sie ist mit einer heiligen Messe von Papst Franziskus im Petersdom in Rom zu Ende gegangen. Am Mikrofon in den kommenden anderthalb Stunden ist Matthias Friebe und wir wollen alle Einschätzungen und Reaktionen zur Synode zusammenfassen und beginnen mit drei Stimmen gestern Abend auf der Pressekonferenz der deutschen Teilnehmer.
Es ist der Abend einer historischen Synode, die es in dieser Form in den 50 Jahren seit der Gründung der Synode durch Papst Paul VI. Wohl noch nicht gegeben hat.
Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, welche Dramatik in diesen Tagen war. Also hinter mir saßen zwei afrikanische Bischöfe, mit denen ich permanent im Gespräch war, weil, es verkürzt, immer der Vorwurf da war, ihr erwartet von uns, dass wir eure Überzeugung, Werte übernehmen und wenn wir das nicht tun, westliche Welt, dann sperren wir die Gelder. Wenn wir nicht Abtreibung, Frauenfrage, Homosexualität genauso formulieren. Der Verdacht des Kolonialismus.
Natürlich ist es dann auch in manchen Teilen ein Kompromisstext, eine Synode. Es wird diskutiert, auch heftig diskutiert. Warum sollten wir das verschweigen? Der Papst selber sagt es in seiner Ansprache zum Schluss. Es ging hin und her, gerade an bestimmten Punkten, das wissen Sie alle und insofern muss man das hier nicht übergehen. Aber dass am Ende dann doch ein Text da ist, den wir dem Papst jetzt geben können, der sehr gut gegliedert ist in Sehen, Urteilen, Handeln, so wie es ja auch von ihm vorgegeben war, das macht mich sehr froh.
Das macht ihn sehr froh, Reinhard Kardinal Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Davor war es Christoph Kardinal Schönborn, der Erzbischof von Wien, und Heiner Koch, der Erzbischof von Berlin. Über das alles wollen wir sprechen in den kommenden anderthalb Stunden und tun das mit unserem Experten aus der Domradio-Redaktion Theologie, mit Jan-Henrik Stehns. Hallo Jan-Henrik.
Hallo Matthias.
Also gleich geht's los bei uns hier im Domradio Extra, alles rund um die Synode. Jetzt aber erstmal zum Beginn der Sendung ein bisschen Musik. Sehen, urteilen, handeln, diesen Dreischritt kann man im Abschlussdokument der Synode finden, hat uns gerade schon Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, gesagt. Und wir wagen jetzt den Blick in das Dokument hinein mit Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie. Jan-Henrik, wenn man sich dieses Dokument anguckt, die 94 Abschnitte, was fällt einem da auf?
Naja, es ist zum einen sehr allgemein gehalten, dieses Dokument. Insofern werden vielleicht diejenigen enttäuscht sein, die sich da ganz konkrete Vorschläge, die in eine bestimmte Richtung hingingen, erhofft haben. Das heißt, man merkt, dies ist ein Kompromiss, wie Kardinal Marx es ja auch schon gesagt hat, sodass man versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und es ist allerdings ein Dokument, das mit einer sehr großen Mehrheit angenommen worden ist. Die meisten Absätze haben nur wenig Gegenstimmen erfahren. Es gab allerdings dann drei Absätze, wo es um wiederverheiratet geschieden gegangen ist, relativ zum Schluss.
Also die Reizthemen.
Ganz genau, die Reizthemen in diesem Dreierschritt sehen, urteilen, handeln. Und da gab es eben nur diese knappe Zweidrittelmehrheit, aber es gab sie. Wir erinnern uns vielleicht an die Synode im vergangenen Jahr. Da sind ja eben ganz bestimmte Formulierungen an dieser Zweidrittelmehrheit gescheitert. Und in diesen Abschnitten, da haben tatsächlich auch die Gedanken der deutschsprachigen Gruppe Eingang gefunden, wo es also darum geht, zum Beispiel, dass wiederverheiratet Geschiedene stärker in die christliche Gemeinschaft integriert werden müssen und jeder Skandal zu vermeiden ist. Das heißt also, wo eben die betroffenen Personen allein schon das Gefühl haben, exkommuniziert zu sein, was sie ja nun eigentlich gar nicht sind, aber wo sie trotzdem das Gefühl haben, das sollte vermieden werden, also sprich, sich auf den Stuhl des Mose zu setzen und zu urteilen, wie es ja auch geheißen hat, soll es eben darum gehen, Perspektiven zu zeigen, wie man in dieser Kirche weiterhin eben auch als vollwertiges Mitglied, wenn auch als Sünder, die wir ja alle sind, eben trotzdem mit dabei sind. Und dann heißt es, da wird es ganz interessant, finde ich, im Paragraph 86, da geht es um gerade auch, zwar jetzt nicht ganz konkret um den Sakramentenempfang, aber hier geht es darum, ich zitiere mal, ein Gespräch mit einem Priester im Forum Internum kann zu einem konkreten Urteil über das führen, was der Möglichkeit einer vollen Teilnahme am Leben der Kirche im Weg steht und über die Schritte, die diese Teilnahme fördern und sie wachsen lassen können. Ja, also das heißt, hier ist eigentlich gar nicht die Rede von Kommunion oder Ähnlichem, aber jeder wird sich sicherlich seinen eigenen Teil dazu denken können, Forum Internum. Also das ist möglicherweise das, was die deutschsprachige Bischofsgruppe hier gemeint hat. Das hat sich in diesem Paragraph 86 hier so niedergeschlagen.
Deutschsprachige Bischofsgruppe hast du mehrfach angesprochen, vielleicht sagen wir es nochmal kurz. Es hat Kleingruppen gegeben, sogenannte Sprachzirkel, die dann in unterschiedlichen Sprachen für also quasi ihre Probleme diskutiert haben.
Das war das Hauptmerkmal dieser Synode. Es wurde also relativ wenig im Plenum diskutiert, sondern größtenteils in diesen kleinen Sprachzirkeln, weil das einfach, da kommt mehr bei rum, weil man unterhält sich erstmal in einer kleinen Gruppe, da sind die Wortbeiträge einfach auch ausführlicher, sonst muss man die Redezeit begrenzen und in einem großen Plenum, da will natürlich jeder was sagen und somit ist es da begrenzter. Das heißt, diese kleinen Zirkel, da gab es also einen deutschsprachigen Zirkel und das war das Interessante dabei, dass hier, die zwei verschiedenen theologischen Positionen zusammengekommen sind, nämlich einmal die Position der Bewahrer, der Konservativen, wie man ja immer so schön sagt, durch den Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Müller, aber auf der anderen Seite also auch durch den Reformflügel, Kardinal Kaspar war also dabei, auch Kardinal Marx und Kardinal Schönborn. Und Kardinal Schönborn ist hier eine ganz besondere Rolle zugeschrieben worden, weil er offensichtlich das Charisma hat, hier diese gegensätzlichen Positionen zusammenzuführen. Und somit ist der Vorschlag aus dieser Gruppe, der einstimmig beschlossen worden ist, also innerhalb der Gruppe in das Plenum dann schließlich eben hineingeführt worden.
Und über genau das wollen wir jetzt gleich sprechen hier im Domradio Extra. Einmal zum Thema machen, die Erwartungen, die es hier aus dem deutschen Sprachgebiet vor der Synode gab und wie jetzt die deutschen Laien mit den Ergebnissen, mit diesem Abschlussdokument umgehen. Das ist gleich unser Thema hier im Domradio Extra. Alle Abschnitte des Abschlussdokuments der Synode sind gestern von den Teilnehmern mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen worden. Das Dokument liegt vor, es ist eine Empfehlung an Papst Franziskus. Gerade aus Deutschland waren die Erwartungen im Vorfeld hoch an die Tagung in Rom. Und jetzt fragen wir genau danach einfach mal nach im Domradio Extra. Karin Kortmann ist nämlich am Telefon. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der höchsten Laienvertretung hier in Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Kortmann. Ganz einfach gefragt, sind Sie zufrieden?
Ach, ich glaube, man muss das von zwei Standpunkten aussehen. Also gemessen an dem, was wir in der Weltkirche an möglichen akzeptablen Ergebnissen erwarten können, ist es ein Schritt in die richtige Richtung, weil der Papst fordert ja ganz bewusst zum Abschluss der Synode, dass mehr auf dezentrale Lösungen geschaut werden soll, damit es überhaupt für ein allgemeines Prinzip auch in der jeweiligen Kultur eine Anerkennung findet. Das ist gut, gemessen aber an dem, was uns an gesellschaftspolitischen Anforderungen auch zum Thema Ehe und Familie und eingetragene Lebenspartnerschaften an Erwartungshaltungen auch entgegengetragen worden ist, ist es zu dürftig. Und im Sinne dessen, was auch unter Barmherzigkeit und Einbezug von Gläubigen, die diese Kirche frustriert verlassen, müssen wir noch ordentlich nacharbeiten.
Ist es vielleicht,
mit drei Punkten zusammenfassen.
Ist es vielleicht einfach ein Kompromiss der Weltkirche?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Kompromiss. Und die letzten drei Wochen haben ja auch gezeigt, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Also die Bejahung zur Familie, glaube ich, das hat keiner erwartet, dass da eine große strukturelle Erweiterung im Sinne von der Anerkennung anderer Lebensformen ausgeht. Aber zu sagen, die Zerrissenheit machte sich ja vor allen Dingen deutlich in dem Statement der deutschsprachigen Bischöfe, die um einen Vergebungstext auch gebeten haben. Und zwischen dem, was in anderen weltkirchlichen Religionen auch politisch und ich sage auch mal kirchenpolitisch nach wie vor sehr restriktiv gehandhabt wird. Diese Zerrissenheit hat sich ja auch in diesen drei Wochen gezeigt und es ist dem klugen Agieren von Papst Franziskus alleine auch zu verdanken, dass man doch noch mit einer guten Zweidrittelmehrheit Perspektiven aufzeigt.
Sind Sie denn insgesamt zufrieden mit damit, wie die Themen, die Sie hier in Deutschland bewegen, in der Synode zur Sprache gekommen sind?
Na, ich sag mal so, auch aus der Sicht des ZTKs, wir haben ja uns in Bezug auf die geschiedenen wiederverheirateten Paargemeinschaften weitaus mehr erwartet. Jetzt sagt aber Papst Franziskus, es bedarf dieser dezentralen Lösungen. Das heißt, er hat Vertrauen signalisiert in die Ortsbischöfe und sagt, ihr müsst das unter den politischen und kulturellen Gegebenheiten entscheiden. Das verspricht Hoffnung und auch Perspektive.
Genau diese Perspektive, Frau Kortmann, hat ja der deutsche Vorschlag versucht aufzuzeigen, wenn ich Ihnen mal ins Wort fallen darf. Wenn ich das richtig lese, Beispiel wiederverheiratet Geschiedene, sieht dieser deutsche Vorschlag, der ja nur zum Teil dann im Abschlussdokument der gesamten Synode Einfluss gefunden hat, einen Weg der Versöhnung vor für wiederverheiratet Geschiedene und eines speziellen Beichtgesprächs. Wie wird das gelingen, diesen Weg zu gehen, wenn es dazu kommt? Man muss ja einfach auch sagen, häufig herrscht an den Beichtstühlen gähnende Leere in Deutschland.
Das ist richtig so, aber es muss ja, dieses Gespräch findet ja nicht in diesem geschlossenen Beichtstuhl alleine statt, sondern es ist ja auch ein Gespräch vis-à-vis. Und es geht ja darum zu schauen, was sind die Gründe, die zum Scheitern einer Ehe geführt haben und wie kann man damit auch wieder Perspektive entwickeln und wie kann man den Menschen auch wieder die Möglichkeit geben, ich sag mal, bis, Sie sprechen ja von wachsender Integration ins Gemeindeleben bis hin zur Zulassung der Kommunion. Das sind ja schon richtige Schritte. Aber es bleibt trotzdem der bittere Geschmack, dass man das Gefühl hat, man kann für in der Kirche für alles Vergebung bekommen, nur nicht für das Scheitern der Ehe. Und dass das hier etwas sehr
bleibt Ihnen dieser Eindruck jetzt immer noch nach der Synode?
Das kommt darauf an, was die deutschen Bischöfe daraus entwickeln. Und ich wünsche mir sehr, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass es eben nicht zu einer weiteren Ausgrenzung von wiederverheiratet Geschiedenen innerhalb der katholischen Kirche kommt.
Dieses Dokument, was da jetzt vorliegt, ist ja ein Empfehlungsschreiben. Jetzt liegt es am Papst, daraus ein nachsynodales, bindendes Schreiben zu machen. Wenn man mal sich Papst Franziskus anguckt und das, was er gestern in der Schlussansprache gesagt hat, dann sagt er, die Synode habe die Realitäten von heute mit den Augen Gottes zu lesen versucht. Fehlt Ihnen das manchmal, in diesen ganzen kirchenpolitischen Zankereien Gott mit ins Spiel zu bringen?
Nein, fehlt mir überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass dieser Papst eben uns genau auf diesen Weg wieder zurückführt. Er sagt ja, Kirche muss stets eine menschliche und barmherzige Haltung zeigen. Und das Augenmaß ist die Frage des Menschen in den Blickpunkt, in den Mittelpunkt zu setzen. Insofern kann ich nur sagen, er macht das mit sehr geschickten und sehr barmherzigen Worten deutlich, worauf es eigentlich ankommt. Und ich bin ganz sicher, dass das, was er daraus lesen wird, mehr und mehr eine Türöffnung für all diese Probleme ist, die wir alleine strukturell und im, wie er ja sagte, auch im Sinne von Verwaltungsrichtlinien und so weiter nicht lösen können. Sondern der Mensch braucht individuelle Lösungen für seine jeweils individuelle Lage und er weiß ganz genau, strukturelle Veränderungen wird er in dieser Weltkirche nicht so schnell umsetzen können. Sicherlich auch nicht während seiner Zeit als Papst.
Dann machen wir es nochmal ganz konkret zum Schluss. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Schreiben, was es von Papst Franziskus geben wird?
Ich hoffe sehr, dass es mehr an Perspektive eröffnet als die individuelle Lösung. Er sagt ja, individuell sagen wir auch, wir sind gegen die Diskriminierung von Homosexualität, aber strukturell geht er keinen Schritt in den bisherigen Schritten weiter und das muss erwartet werden, dass die Menschen einen Platz mit ihren jeweiligen Lebensformen innerhalb der katholischen Kirche haben.
Ein Schritt nach vorne, aber es ist noch viel Arbeit. Kann ich das so zusammenfassen, Frau Kortmann?
Das können Sie sehr zusammenfassen. Mit dem Wunsch für kluges Handeln unserer deutschen Bischöfe, wo drei sehr pointiert in Rom für unsere Anliegen auch gesprochen haben.
Karin Kortmann, ZDK-Vizepräsidentin im Domradio Extra. Danke für Ihre Gedanken zum Abschluss der Familiensynode.
Danke auch.
Und wir wollen jetzt mal hören, was einer der drei deutschen bischöflichen Synodenväter in der Bischofssynode in Rom zu sagen hat, der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode. Gestern Abend bei der Abschlusskonferenz im Interview mit Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen in Rom.
Die Synode ist zu Ende, was bleibt?
Es bleibt für mich erstmal ein riesiger Eindruck davon, wie weltweit die Kirche ist und wie unterschiedlich die Situationen und Kulturen sind, gerade in Ehe und Familie. Und wie trotzdem alle eigentlich danach suchen, nach verlässlichen Beziehungen, danach auch eine Geborgenheit der Familie aufzubauen, Kinder zu haben. Und wie man in dieser gemeinsamen Sehnsucht doch den vielfältigen Formen des Lebens auch gerecht wird, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich freue mich sehr, dass wir so einen neuen Blick deswegen auf die Familie bekommen haben, der nicht mehr nur von den Gefahren und von den negativen Seiten betrachtet wird, wie es im Anfang in dem Papier war, sondern dass wir die Werte, die Menschen versuchen zu leben, die das Positive, was sie einbringen, auch in den unterschiedlichen Weisen auf die Ehe hin und auch in Situationen, wo sie gescheitert sind, dass wir das besser wahrnehmen in einer großen Differenziertheit. Und das bleibt so der Eindruck, dass wir in diesem Sinn eine pastorale Bekehrung gemacht haben, dass wir ansetzen bei den Lebenswirklichkeiten der Menschen und in diese Lebenswirklichkeiten das Evangelium hinein verkünden wollen.
Gerade nach dem deutschen Papier, das sehr positiv aufgenommen worden ist in unserer Heimat, gibt es jetzt nicht vielleicht doch Enttäuschungen, weil viele Sachen, die dort so klar schon formuliert worden waren, es wurde ja ein Weg aufgezeichnet, ein Schuldbekenntnis ausgesprochen, das findet sich alles so nicht in diesem Dokument.
Dass das Schuldbekenntnis nicht hineingekommen ist, was wir vorgeschlagen hatten, finde ich ausgesprochen schade, ist aber eben doch von einem namhaften Kreis von Bischöfen ja auch ausgesprochen, die ja auch für viele stehen. Das ist das eine, es ist öffentlich. Und das andere ist, wenn wir einen gemeinsamen Weg, der jetzt mit zwei Dritteln auch abgestimmt worden ist, gefunden haben, der doch eine offene Tür und offene Türen enthält, dann ist das für mein Begreifen ein großer Schritt, weil vielleicht das dann nicht in Einzelheiten geregelt ist, aber doch diese ganze Atmosphäre des Papiers, die ganze Weise, wie es auf die Türen öffnet, auf die Situationen der Menschen, die nicht einfach immer nur von Sünde auch gesprochen ist, sondern von dem, was man auch auf den Wegen der Menschen wertschätzen kann, dann glaube ich, ist vielleicht der Raum besser geöffnet, als wenn wir uns auf Einzelfragen so sehr konzentrieren.
Der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, einer der drei deutschen Synodenväter bei der Synode in Rom. Und wir sprechen gleich nochmal weiter hier im Domradio Extra über das Abschlussdokument und über die Vorlage, die dadurch jetzt Papst Franziskus auf dem Tisch liegen hat und das, was er womöglich daraus macht. Papst Franziskus, er ist jetzt am Zug, ein nachsynodales Schreiben aufzusetzen und das Ganze dann in bindende Formen zu gießen. Jan-Henrik Stehns bei mir im Studio aus der Domradio-Redaktion. Es liegt also an Papst Franziskus, ganz einfach gefragt, kann er machen, was er will?
Naja, er ist schon auch an das Evangelium in einer Form gebunden. Er kann nicht machen, was er will.
Aber er könnte den Text ignorieren.
Er könnte den Text ignorieren. Wir erinnern uns daran, in der Kirchengeschichte hat es das ja auch schon mal gegeben, dass es Empfehlungen gab von Bischöfen. Zum Beispiel ganz prominent Paul VI. Mit seiner Pillenenzyklika, wie man sie ja so schön nennt. Das war auch gegen die Empfehlung von Bischöfen, ne, wo er selbst noch einmal in sich gegangen ist und hat dann eben entgegen dieser Empfehlung entschieden. Das heißt, der Papst ist nicht an das gebunden, was hier in diesem Abschlussdokument drinsteht. Es wird also ein, wie du schon gesagt hast, postsynodales Schreiben, also ein nachsynodales Schreiben des Papstes erstellt werden. Dieses Dokument wird allerdings auch von einer Gruppe, dem sogenannten Synodenrat, vorgelegt, beziehungsweise die sind dabei behilflich, dieses Schreiben zu erstellen. Und das ist auch ganz interessant. Also da gehören sowohl konservative wie auch liberale Vertreter der Synodenteilnehmer dazu, wie zum Beispiel Kardinal Schönborn, aber auch eben der afrikanische Kardinal Sarah. Die sind beide dabei. Das heißt also, es ist relativ offen, was dann in diesem Schreiben drinsteht, das dann Franziskus schließlich veröffentlichen wird. Es ist alles offen. Aber bislang war ja nicht so ganz klar, in welche Richtung tendiert er denn nun. Ja, also er hat ja schon, also ich erinnere mich noch sehr gut an die Abschlussrede der sogenannten außerordentlichen Synode, wo er sowohl der einen wie auch der anderen Gruppierung die Leviten gelesen hat. Und auch jetzt ist schon klar, er spricht zwar von Barmherzigkeit, aber er geht kein Deut hinter die Lehre der Kirche zurück. Die Frage ist, wie will er jetzt eben angesichts dieser Herausforderungen und angesichts dieser Lebenswirklichkeiten, von denen ja immer gesprochen wird, die ja weltweit ganz unterschiedliche sind, wie will er da sagen, wenn er sagt, wir dezentralisieren diese ganzen Dinge, wie soll es da doch zu verbindlichen Aussagen kommen? Das wird sicherlich eine interessante Frage sein, auf die wir da in den nächsten Wochen hinschauen werden.
Ich wollte es noch sagen, bei den ganzen vielen Ansprachen und Predigten, die er ja auch vor der Synode immer wieder gehalten hat, da gab es quasi einen Wettlauf unter den Interpretatoren, da wurde hineininterpretiert, was das Zeug hielt, was sagt der Papst jetzt, in welche Richtung, in welche Schublade passt er vielleicht doch eher, geht er eher den Reformkreis, will er eher die Lehre bewahren? Das heißt, wir müssen uns tatsächlich überraschen lassen, was da jetzt passiert oder haben wir einen Hinweis, was der Papst machen wird?
Das ist aber, du hast es genau schon so gesagt, dieser Papst lässt sich einfach nicht in irgendeine Schublade reinstecken. Wir haben es zum Beispiel jetzt auch gemerkt, als er verkündet hat, dass er ein neues Dikasterium, eine neue vatikanische Verwaltungsbehörde für Ehe, Familie und Lebensschutz einrichten will. Also Lebensschutz, das ist hier bei uns in Deutschland schon ein Reizwort. Einer, der Lebensschützer ist, das ist nicht unbedingt ein Kompliment in unserer säkularen Gesellschaft. Der gilt als, ich sag mal, Meschugge durchgeknallt oder auch als
vor allen Dingen als absolut konservativ.
Konservativ und natürlich, klar, ne, und radikal. Ne? Und das ist eben das Problem, Franziskus kommt vom anderen Ende der Welt. Er hat zu ganz bestimmten Themen ganz anderen Zugang. Für ihn ist die Beichte etwas völlig Selbstverständliches. Deswegen, also gerade zum Beispiel die Umsetzung jetzt, also auch den Vorschlag, den die deutschsprachige Gruppe gemacht hat mit dem Beichtgespräch, dem Forum Internum und wie auch immer, es ist eigentlich gemessen an dem, was bei uns in Deutschland gang und gäbe ist, nämlich dass alle zur Kommunion gehen können und da eigentlich keine Ausnahme gemacht wird in der Realität, ist das Ganze doch eigentlich eine Verschärfung, dieser Vorschlag. Nämlich eben tatsächlich, dass davor eine Art Entscheidungs- oder Gewissenserforschung mit Bußakt, also mit einer Art Beichte, der Empfang des Bußsakraments damit gekoppelt wird. Das ist schon eine etwas deutliche Verschärfung des Umgangs gerade. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel auf wiederverheiratete Geschiedene oder auch andere Fälle guckt.
Du hast diese neue Kurienbehörde schon angesprochen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, diese ganze Synode ist im Prinzip auch ein Teil der Kurienreform, die Papst Franziskus ja schon seit 2 Jahren versucht, im Vatikan umzusetzen. Worum geht es da jetzt bei dieser neuen Behörde? Ist das ein neues Schwergewicht auf Familie oder wie muss man das verstehen?
Ja, also neue Behörde soll bedeuten, also er möchte den bisherigen päpstlichen Rat der Laien und der Familien, den Familienrat, die möchte er zusammenfassen und dazu auch die Akademie für das Leben, also die sich dem Lebensschutz widmet. Das soll, Ganze soll zusammengefasst werden. Unklar ist noch, in welche Form das zusammengefasst wird. Grob gesehen, es gibt die sogenannten Kongregationen, also wie die Glaubenskongregation, die Kleruskongregation und es gibt die sogenannten päpstlichen Räte und da war häufig die Kritik, dass es von diesen Räten viel zu viele gibt. Eine Kongregation ist etwas wichtiger, eine Kongregation, werden Entscheidungen getroffen.
Quasi Ministerium?
Ganz genau, richtig. Ne? Und was allerdings denn, ich sag mal, da werden Entscheidungen getroffen. Sogenannte päpstliche Räte haben nur eine beratende Funktion. Und allerdings ist es so, dass in einer Kongregation nur Bischöfe Mitglieder sind, in einem Rat hingegen auch Laien. Insofern ist es schwierig jetzt zu sagen, das Ganze bekommt den Rang einer Kongregation und damit natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das würde aber bedeuten, dass Laien da gar nicht Mitglied sein dürfen. Und hingegen in einem päpstlichen Rat, wovon es sehr, sehr viele gibt, da können auch Laien Mitglieder sein. Das wäre hier zum Beispiel so eine Möglichkeit, natürlich Laien auch in eine Verwaltungsbehörde mit reinzuholen, wo es natürlich auch um Ehe und Familie geht, weil da kann man schlecht Laien außen vor lassen.
Also müssen wir uns auch da überraschen lassen, was dann am Ende dabei rauskommt. Informationen bis hierhin. Vielen Dank, Jan-Hendrik Stehens, zum Abschluss der Familiensynode. Live vor Ort gerade eben war unser Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen und er ist jetzt am Telefon. Hallo Ingo.
Ja, ein herzliches Buongiorno hier aus der ewigen Stadt.
Wie hast du diesen Synodenabschluss erlebt, die Messe und das Angelusgebet?
Also es war so, es war nochmal ein sehr feierlicher Augenblick. Es ist generell immer besonders, wenn man hier die Liturgie mitfeiern kann. Aber wenn man dann in der großen Basilika ist und ich bin extra nicht auf die Pressetribüne gegangen, sondern habe mich mitten in Anführungsstrichen unter das Volk Gottes gemischt, eine einzige Atmosphäre mit Christen aus aller Welt in allen Sprachen gemeinsam Liturgie zu feiern und die Bischöfe aus allen Herrenländern vorne am Altar zu sehen, die hier ihren Abschluss der Synode feiern, das sind ganz besonders schöne Momente im Leben eines Journalisten.
Welche Stimmung kannst du feststellen, gerade auch unter den deutschen Teilnehmern?
Ja, die konnten wir gestern gut feststellen. Gestern war die Abschlusspressekonferenz der österreichischen und der deutschen Bischofskonferenz. Und es waren die Kardinäle Schönborn und Marx, die beide unisono gesagt haben, das war ein historischer Schritt. Das war eine historische Synode. Und wir sind sehr froh und reisen dann wieder heim. Kritische Fragen kamen dann wohl aus dem Journalistenrund. Und insofern glaube ich, es ist eine gemischte Stimmungslage, auch unter den Bischöfen. Bischof Bode hat mir gesagt, na, es ist schon enttäuscht, dass das Schuldbekenntnis, was wir im deutschen Bereich noch extra so formuliert haben, nicht aufgenommen wurde. Aber insgesamt glaube ich, nach all dem, was die Bischöfe in der Aula erlebt haben, waren sie jetzt froh, dass dieses Papier wenigstens zustande kommt, weil dieses Papier schlägt keine Türen zu. Dieses Papier bleibt vielleicht hinter den ein oder anderen Erwartungen zurück, aber es gibt dem Papst letztendlich alle Möglichkeiten, selber das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.
Wir haben heute schon darüber gesprochen, über die möglicherweise herausragende Stellung, die Kardinal Schönborn aus Wien in der deutschen Gruppe eingenommen hat. Würdest du dem zustimmen? Ist er da jemand, der mit seinem Charisma den Weg auch ein bisschen gezeigt hat?
Ja, das haben der Teilnehmer einige gesagt, aber andere haben auch gesagt, nein, es war die ganze Gruppe, es war der Geist dieser Gruppe. Und Max hat gestern nochmal gesagt, in dieser Gruppe konntest du, in der deutschsprachigen Sprachgruppe, konntest du nur kommen, wenn du theologisch argumentieren konntest. Und die haben gemeinsam wirklich einen Prozess durchlebt und insofern, ja, österreichische Diplomatie, aber auch Engagement, Zuhören von allen gemeinsam. Und ich hatte mir eigentlich gerade nach diesem wunderbaren Papier der deutschen Arbeitsgruppe mehr erwartet, dass auch davon Teile in die Gesamtsynode, in das Abschlussdokument einfließen werden. Das ließ sich offensichtlich im weiten Rund der Kardinäle und Bischöfe aus aller Welt nicht durchsetzen.
Ein Kompromiss der Weltkirche. Würdest du also auch ein bisschen sagen, es ist eine kleine Enttäuschung, das Ergebnis?
Ja, es kommt ja immer darauf an, enttäuscht ist man, wenn man die Erwartungen viel zu hoch geschraubt hat. Aber da müssen sich die eigenen Kirchenleute auch mal fragen, der Papst hat eine außerordentliche Synode vor zwei Jahren ausgerufen, also außer der Reihe. Es wurden Befragungsprozesse gestartet. Überall auf der Welt wurden Gremien, Gemeinden, Bischofskonferenzen um Rat und entsprechende Dokumente gebeten. Man hat sich also hier auf den Weg gemacht. Schönborn hat selber gesagt, es sind ganze Bücher geschrieben worden über das Thema Familie. Und wir haben sozusagen vom Papst eine Steilvorlage bekommen, um jetzt mal im sportlichen Sprachgebrauch zu bleiben. Die Bischöfe haben diese Steilvorlage des Papstes aus meiner Sicht nicht ins Tor reingebracht, sondern sie haben den Ball im Spiel gehalten. Jetzt liegt es wieder an Franziskus, sozusagen hier für den Sieg zu sorgen.
Der hat also den Nachschuss, Papst Franziskus.
Den lässt er sich auch nicht nehmen. Das hat er in seiner Abschlussansprache schon sofort wieder deutlich gemacht. Und ja, heute Morgen in der Predigt den Papst gelebt hat. Der Papst hat eine sehr direkte, eine sehr liebenswerte, den Menschen zugewandte Sprache. Die fasziniert. Selbst Kardinal Marx hat uns gestern gesagt, wir als Bischöfe werden von dem ja auch immer wieder bewegt. Und auch die Gläubigen, das konnte ich heute erleben bei der Predigt, lassen sich vom Papst bewegen. Insofern bin ich sehr zuversichtlich. Da gibt es jetzt ein Papier. Und der Papst hat nicht nur dieses Papier, sondern der Papst hat einen Plan. Er hat das Jahr der Barmherzigkeit ab Advent ausgerufen. Und für mich ist das ein deutliches Signal, dass er genau weiß, wo er hin will. Und er nimmt die Leute mit, auch bei der Synode. Und alle, die in der Synode vielleicht die eine oder andere Enttäuschung jetzt haben, die können, glaube ich, voll Zuversicht und Hoffnung diesem Jahr der Barmherzigkeit entgegengehen. Denn das hat der Papst gestern in der Abschlussansprache und heute nochmal wieder gemacht. Die Zugewandtheit der Liebe Gottes und die Zugewandtheit des Menschen untereinander in Liebe und Barmherzigkeit, das ist dringend angesagt.
Live-Eindrücke vom Petersplatz von Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen. Vielen Dank dafür, Ingo. Und der Papst beendet sein Mittagsgebet eigentlich immer mit dem Satz Buon Pranzo. Also gutes Mittagessen, das wünschen wir dir jetzt auch.
Dankeschön.
Jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr, da hören Sie hier bei uns immer das Wort des Bischofs. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki äußert sich zu aktuellen Themen und heute, na klar, ging es auch um die Familiensynode.
Für mich ist diese Synode ein Erfolg. Deshalb, weil freimütig und offen diskutiert wurde und Papst Franziskus diesen offenen Dialog gefordert und gefördert hat. Auch wenn es jetzt vielleicht einige Stimmen der Enttäuschung gibt, weil sich der ein oder andere doch noch deutlichere Signale gewünscht hätte. Mit dieser Synode bleibt die katholische Kirche gut auf ihrem Weg.
Die Kirche bleibt gut auf dem Weg, sagt Kardinal Wölki im Wort des Bischofs. Wenn Sie das in voller Länge noch einmal nachhören, nachlesen oder vor allen Dingen auch nachschauen wollen, dann können Sie das tun auf domradio.de und auch auf unserer Facebook-Seite. Da ist das Video in voller Länge zu sehen. Und wir wollen jetzt gucken auf das Thema der wiederverheiratet Geschiedenen. Die Frage mit dem Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen ist nicht neu und ein Reizthema seit vielen Jahren. Für Aufsehen sorgte eine Handreichung des Seelsorgeamtes aus dem Erzbistum Freiburg vor zwei Jahren. Darin wurde unter anderem eine Segensfeier für betroffene Paare vorgeschlagen. Das wurde vielfach kritisiert, auch hier bei uns im Domradio vom Freiburger Dogmatiker Helmut Hoping, der gleichzeitig aber gesagt hat, dass es eine universalkirchliche Lösung für das Problem geben müsse.
Ich muss sagen, das Anliegen, das hinter dieser Handreichung steht, teile ich ja. Also ich glaube auch, wir brauchen eine universalkirchliche Regelung für wiederverheiratete Geschiedene, die im Einzelfall auf der Basis etwa einer länger geführten Zweitehe, dass hier eine universalkirchliche Regelung gefunden werden muss, das meine ich auch. Aber ich halte diesen Weg für nicht ganz unproblematisch.
Jetzt hat die Weltkirche, die Universalkirche, ja genau darüber gesprochen bei der Synode. Und jetzt rufen wir ihn nochmal an, Professor Hoping in Freiburg, und fragen, was er davon hält. Der Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen in der Kirche und die mögliche Frage nach einer möglichen Zulassung zu den Sakramenten. Wir haben gerade schon Professor Helmut Hoping, den Dogmatiker von der Uni Freiburg, dazu gehört, zu einer Handreichung, die das Erzbistum Freiburg vor 2 Jahren herausgegeben hat. Und Professor Hoping sagt, es braucht eine universalkirchliche Regelung. Jetzt gibt es ein Abschlussdokument der universalkirchlichen Bischofssynode und dann fragen wir ihn, was er davon hält. Guten Tag, Professor Hoping.
Ja, guten Tag.
Jetzt gibt es möglicherweise eine universalkirchliche Regelung oder sehen Sie das nicht so?
Ja, die Bischofssynode selbst kann ja in ihrem Abschlussdokument keine universalkirchliche Regelung treffen, weil sie nicht ein Beschlussorgan, sondern ein Beratungsorgan des Papstes ist. Aber in den Nummern 84 bis 86, in denen sich die Synode dazu äußert, kann man feststellen, dass hier zumindest ein Weg aufgezeigt wird, und zwar ein Weg eben individueller Lösungen vor Ort. Ja, wir hatten ja im Vorfeld der Bischofssynode den Vorschlag von Kardinal Kaspar, dass auf dem Weg des Bußsakramentes mit sakramentaler Absolution ein Weg eröffnet werden soll zum Sakrament der Eucharistie. Und diesem Vorschlag haben sich ja die Bischöfe, zumindest in ihrer Mehrheit, die deutschen Bischöfe, angeschlossen.
Ist es denn auch ein Weg für Deutschland?
Dieser Vorschlag ist gescheitert, denke ich. Mit diesem Vorschlag sind die Bischöfe nicht durchgekommen. Sie haben aber in ihrem dritten Bericht der deutschen Sprachgruppe ja einen Weg aufgezeigt, individuelle Lösungen. Das heißt, dass in Fällen von Widerverhalten Geschiedenen diese, falls sie in der Verbindung mit der Kirche und dem kirchlichen Leben bleiben wollen und den Zugang auch zur sakramentalen Eucharistie wünschen, das Gespräch mit dem Seelsorger suchen sollen. Also mit dem Priester heißt es übrigens im Abschlussdokument, nicht mit dem Beichtvater, weil ich glaube, mit dem Begriff Beichtvater verbinden dann doch viele die sakramentale Absolution. Aber das Dokument setzt nicht auf den Weg der Beichte, sondern auf den Weg der begründeten Gewissensentscheidung, nachdem man sich selbst geprüft hat und auch seine eigene Situation genau mit dem Priester angeschaut hat.
Genau danach wollte ich Sie nämlich auch fragen, der Beichte. Es ist ja so, dass gerade hier in Deutschland im westlichen Bereich das Beichtsakrament nicht gerade seine Blütezeit hat.
Ja, genau. Man muss aber hier bei dem Beichtsakrament unterscheiden. Einmal ein Beichtgespräch. Also wenn ich von einem Beichtvater spreche, ist damit nicht notwendig verbunden, dass ein Gespräch mit dem Beichtvater in eine sakramentale Absolution mündet. Denn das kann ich mir nicht vorstellen, dass das universalkirchlich möglich wird, sozusagen durch sakramentale Absolution die Zweitehe sozusagen dann zur legitimen Ehe zu erklären, womöglich auch noch diese zu segnen, wie das in der Handreichung der Erzbischöfe zu Freiburg angedeutet ist, sondern es wird ein Weg sein, etwa auf der Linie der Erklärung der oberrheinischen der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz von 93. Also ich erkenne in diesen Nummern 84 bis 86 doch ein Zurück gleichsam hinter den Vorschlag von Kardinal Kaspar und der Mehrheit der deutschen Bischöfe auf eine moderierte Form sozusagen des Vorschlages der Bischöfe damals von Freiburg, Mainz und Rottenburg-Stuttgart.
Eine Sache finde ich noch ganz besonders spannend, Professor Hoping. Franziskus hat das auch gestern in seiner Abschlussrede durchblicken lassen. Er wünscht sich dezentrale Lösungen. Ich zitiere ihn mal. Jedes allgemeine Prinzip muss in die jeweilige Kultur übertragen werden, wenn es eingehalten und angewendet werden soll. Heißt das also, dass wir uns im Umgang beispielsweise mit wieder verheiratet Geschiedenen in Deutschland anders verhalten als dann in Afrika oder Amerika?
Das kann vor Ort zu unterschiedlichen individuellen Lösungen führen, das glaube ich schon, aber man muss natürlich sehen, dass in der Beurteilung einer zweiten zivilen Ehe, die neben einer oder nach einer noch bestehenden sakramentalen Ehe geschlossen wurde, universalkirchlich hier nicht diese Ehe unterschiedlich bewertet werden kann. Es ist ja von einigen Kardinälen darauf hingewiesen worden, dass es nicht sein kann, dass etwa in Polen kurz vor der deutschen Grenze etwas als irreguläre Situation bezeichnet wird und kurz dann hinter der Grenze in Deutschland ist das sozusagen eine dem Sakrament analoge Zweitehe, nicht? Also das wird nicht gehen. Also dann macht die Kirche sich, glaube ich, unglaubwürdig, aber dass etwa das Gespräch mit dem Priester für wiederverheiratet Geschiedene eine andere Bedeutung haben wird hier in den deutschen Diözesen als etwa in Afrika oder auch in Lateinamerika, wo wir eine ganz andere Herausforderung haben, dass viele gar nicht heiraten erst, sondern unverheiratet zusammenleben, das glaube ich schon, nicht? Also da sind eben die kulturellen Voraussetzungen in Ortskirchen sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass dieses Papier mit dem Hinweis auf familiares Consortio, aber auch auf den Katechismus hier einen Weg eröffnen könnte, aber die Entscheidung liegt bei Franziskus, beim Papst Franziskus, die Anregung des Papiers der Oberrheinischen Kirchenprovinz, damals der Bischof von 93, noch einmal sich anzuschauen und vielleicht dann aufzugreifen und universalkirchlich zu regeln, nicht?
Einschätzung von Professor Helmut Hoping, Dogmatiker von der Uni Freiburg, zum Abschlussdokument der Bischofssynode zu den Fragen von Ehe und Familien in Rom. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ja, bitteschön.
Am Vorabend der Synode, vor 3 Wochen, bevor es losging, da war großer Rummel in Rom, ein Riesenmedienaufkommen. Ein vatikanischer Priester hatte sich geoutet, einen Mann zu lieben. Es wurde dann vom Vatikan auch direkt, gab es ein Statement von Pressesprecher Lombardi, der sich eine Einmischung in die Synode beklagte. Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie. Das war nicht die einzige Begleitmusik, die es bei dieser Synode gab. Wie würdest du sagen, sind diese Nebenkriegsschauplätze, wenn man sie so bezeichnen darf, inwieweit haben die Synode beeinflusst?
Ja, sie sind schon vereinzelt in einige Stellungnahmen von Kardinälen und Bischöfen mit eingeflossen. Dieser Protestbrief, der im L'Espresso veröffentlicht worden ist von einer Gruppe von konservativen Kardinälen wegen angeblicher Manipulation, da hatte Franziskus auch indirekt auch Bezug drauf genommen und gesagt hat, also hier Verschwörung und so weiter gibt es nicht, und gerade auch in seiner Abschlussrede hat er das nochmal aufzugreifen und hat gesagt, die Synode habe versucht, Horizonte zu öffnen, um jede Verschwörungshermeneutik oder Verengung der Perspektiven zu überwinden. Das heißt also, es wurde auch über diese Störmanöver tatsächlich nochmal gesprochen, die haben Einfluss gefunden, und auch zum Beispiel die deutschsprachige Gruppe hatte sich auch nochmal in aller Form distanziert von bestimmten Äußerungen, ohne jetzt genau Namen zu nennen, aber möglicherweise sind zum Beispiel Äußerungen wie die von Kardinal Sarah damit gemeint gewesen, wo man also zum Beispiel Gender oder auch Dinge wie Homosexualität mit bestimmten historischen Dingen verglichen hat. Und da sind wir natürlich gerade hier im deutschsprachigen Raum auch besonders sensibel, was das angeht. Und insofern, hat Einfluss genommen auf den Verlauf der Synode, aber es hat sie sicherlich nicht in irgendeiner Form, was jetzt das Abschlussdokument betrifft, beeinflusst.
Seit der Synode im letzten Jahr, seit der vorbereitenden Synode, wurde ja quasi hingefiebert auf den Oktober. Es hat sich alles darauf konzentriert, auf das große Thema Bischofssynode 2015. War es dann das auch im Ende für dich, war es das große kirchliche Thema in diesem Jahr?
In diesem Jahr auf jeden Fall. Also da kann man schon sagen, dass die Familiensynode hier etwas ganz Wichtiges war. Einige haben sie ja durchaus als wichtigste Synode oder wichtigstes kirchliches Ereignis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bezeichnet. Tatsächlich ging es hier ja auch um Reizthemen, die ja nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer wieder aufgetischt worden sind. Und das ist klar, Franziskus sagte in seiner Abschlussrede ja auch, bedeutet nicht, dass wir über alle Themen der Familiensynode abschließend gesprochen haben. Wir haben also jetzt nicht definitiv jetzt sozusagen sind jetzt auf dem Reset-Knopf und haben jetzt im Grunde genommen alles aktualisiert, sondern wir müssen weiterhin im Licht des Evangeliums, der Tradition dieser 2000-jährigen Geschichte der Kirche weiterhin also auch diese Gedanken fortführen. Das heißt, die Synode ist nichts weiter als erst einmal, ich sag mal, ein Lichtblick auf dem Weg. Und es muss weitergehen. Also es ist sicherlich jetzt kein Abschluss. Insofern kann man hier auch diejenigen, die enttäuscht sind von dem Abschlussdokument, sicherlich, ich sag mal, beruhigen. Es ist jetzt nicht hiermit ein Pfosten gesetzt und weiter geht's nicht, sondern es ist im Grunde genommen mal ein Meilenstein, der gesetzt worden sind. Aber es geht weiter. Die Kirche ist weiter in Bewegung, auch was diese Fragen anbelangt.
Ja, Hendrik Stehns mit Einschätzung zur Familiensynode. Zum Ende des Domradio Extras ist Wolfgang Ehrenlechner zu uns ins Sendestudio gekommen, der BDKJ-Bundesvorsitzende. Und wir wollen mit ihm mal ein bisschen über die Jugend und die Synode sprechen. Guten Tag, Herr Ehrenlechner.
Hallo, guten Tag.
Die Jugend gehört natürlich zwangsläufig auch zu den Themen Ehe und Familie. Wie haben Sie die letzten 3 Wochen erlebt in Rom?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr genau beobachtet, was eben dort passiert ist. Wir waren von vornherein etwas skeptisch. Es wurden ja externe Berater, Laien als Berater auch hinzugezogen zu dieser Familiensynode. Das waren aber vorwiegend eben ältere Ehepaare, ältere Menschen eben vor allen
Dingen. Das heißt, die Jugend kam zu kurz?
Und die Jugend hatte eben dort keine direkte Stimme. Und das hat sich aus unserer Perspektive auch niedergeschlagen in den Ergebnissen. Die Themen, die Jugendlichen noch mehr auf den Nägeln brennen, die sind dann doch deutlich unterrepräsentiert bei dem Abschlusspapier.
Das heißt ganz konkret, was fehlt Ihnen?
Ja, junge Menschen beschäftigt nun mal die Sexualmoral der katholischen Kirche, mit der sie an vielen Stellen eben nicht einverstanden sind. Da geht es eben auch darum, dass man das Verhütungsverbot auch verantwortungslos fast findet und Homosexuelle aus der Perspektive junger Menschen von der Kirche eben diskriminiert werden. Und diese Themen sind jetzt im Abschlussdokument eben ganz stark unterrepräsentiert. Dazu gab es keine wirkliche Weiterentwicklung.
Das heißt, wie wünschen Sie sich, wie es weitergeht? Gibt's da, haben Sie nochmal die Möglichkeit, nochmal Papst Franziskus möglicherweise etwas mit auf den Weg zu geben? Weil er wird ja das nachsynodale Schreiben dann aufsetzen.
Ja, das ist dann auch unsere große Hoffnung, dass was eben die Synode nicht geschafft hat, vielleicht dann noch der Papst jetzt noch richten kann. Aber auch die deutsche Delegation, die bei der Synode anwesend war, hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass das hier jetzt nicht der Schlusspunkt ist, sondern dass es weitergehen muss in der Diskussion. Und auch die deutschen Bischöfe vor Ort haben festgestellt, dass eben diese Themen, die ich auch gerade benannt habe, eben unterrepräsentiert waren in dieser Synode.
Wie würden Sie das Abschlussdokument insgesamt charakterisieren? Welche Einschätzungen haben Sie zu diesem Abschlussdokument der Synode?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nicht vollständig gelesen, aber was man eben so an Zusammenfassungen bisher bekommen hat, ist es ein Arbeitspapier, an dem man weiterarbeiten muss.
Also es ist ein Schritt, eine Wegmarke und der Weg muss dann weitergehen, auch über das Schreiben von Papst Franziskus hinaus.
Genau so ist es. Wir müssen in ständiger Diskussion, in ständigen Dialog bleiben um die Weiterentwicklung unserer Kirche.
Es war ja eine Art, wenn man das sagen kann, weltkirchlicher Kompromiss. Es gab ja ganz unterschiedliche Positionen, ich nenne mal die Extrempositionen Westeuropa, Afrika. Gefällt Ihnen das, dass man da so einen Kompromiss geschlossen hat, dass man versucht, eine gemeinsame Linie für alle zu finden?
Ja, ich glaube, dass es eben nur schwer möglich ist, hier an dieser Stelle Kompromisse zu finden.
Und doch hat ja jeder Punkt eine Mehrheit bekommen.
Ja, die kulturellen Unterschiede zu groß auch sind. Und deshalb sprechen wir in das BDKJ auch für eine größere Vielfalt innerhalb der Kirche aus. Diese Vielfalt auch zuzulassen, ernst zu nehmen und hier eben auch den Weg einer Dezentralisierung zu gehen, wie sie auch Papst Franziskus beschrieben hat.
Der Weg muss weitergehen, sagt auch der BDKJ-Bundesvorsitzende Wolfgang Ehrenlechner im Domradio Extra. Danke, dass Sie noch bei uns vorbeigekommen sind.
Gerne doch.
Jetzt geht es wirklich auf die Zielgerade mit dieser Sendung. Noch einmal Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie mit einem Abschlussfazit. Jan-Henrik, wir haben in den letzten anderthalb Stunden viel gehört über die Worte Dezentralisierung, über der Weg muss weitergehen und der weltkirchliche Kompromiss. Sind das auch die drei Schlagworte, die dir hängen bleiben?
Ja, wobei bei Kompromiss, das klingt immer so negativ. Das heißt immer so ein bisschen, es gibt keinen Gewinner, sondern ich meine, jeder muss so ein bisschen was stecken und kommen, wir einigen uns mal auf den mittleren Weg. Man muss schon sehen, dass dieses Abschlussdokument das widerspiegelt, was in der Weltkirche läuft. Ja? Und die Enttäuschung vielleicht darüber, dass manche Dinge, die in der deutschsprachigen Gruppe einstimmig beschlossen worden sind, dass die eben nicht so in der Breite jetzt Einfluss in das Schlussdokument gefunden haben, merkt auch daran, unser Bereich der Weltkirche ist nur ein sehr kleiner. Das heißt, die Weltkirche ist sehr, sehr groß und sehr, sehr vielfältig, das ist richtig. Insofern ist die Frage der Dezentralisierung sicherlich auch ein ganz wichtiger, was natürlich nicht damit gemeint sein kann, dass etwas, was hier als, ich sage jetzt mal, Sünde bezeichnet wird, dass das woanders völlig in Ordnung ist. Also die Lehre selbst, sie bleibt, wie sie ist, daran will offensichtlich Franziskus auch nicht rütteln, aber wir sollen uns ja nicht hinter der Lehre der Kirche verstecken oder mit den guten Absichten uns auf den Stuhl des Mose zu setzen und zu richten, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um und vor allem, wie gehen wir mit den Menschen um, die dieser Lehre nicht eins zu eins entsprechen. Und das ist das Wichtige dabei und hier darf es eben nicht zu Diskriminierungen kommen oder eben zum Ausschluss von Menschen, die zur Kirche Kirche, die in der Kirche sind, dass wir diese sozusagen nicht an unserer Gemeinschaft teillassen haben. Inwiefern das jetzt sakramental gemeint ist oder ähnliches, das sind ja die Punkte, die sich dann noch weiter herausstellen werden.
Und es bleibt ein geistlicher, spiritueller Weg, auf dem die Kirche ist.
Auf jeden Fall. Franziskus wird uns da auf Trab halten. Nun wünscht man sich von ihm ja auch irgendwann mal so klare Worte, dass man das jetzt nicht mehr jede Gruppierung das für sich so auslegen kann, wie sie das gerne hätte, weil dann haben wir es wieder so, ne? Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hott und beide berufen sich auf dieselbe Quelle. Das wird dann wieder schwierig. Also tatsächlich vielleicht etwas mehr Eindeutigkeit wäre sicherlich etwas hilfreich. Das würde natürlich auch bedeuten, dass dann die einen sagen müssten, doch nicht so doll und die anderen vielleicht da mehr Hurra schreien. Was am Ende dann dabei herauskommt, da müssen wir mal schauen. Wichtig ist, der Papst hat das letzte Wort, aber er kann sich auch, ich sag jetzt mal, in dem letzten Wort entsprechend ausdrücken. Da müssen wir mal gucken.
Wir werden es begleiten hier im Domradio. Das war das Domradio extra zum Ende der Familiensynode. Danke an den Henrik Stehns für diese Gedanken und Einschätzungen in dieser Extrasendung. Mein Name ist Matthias Friebe. Ich empfehle Ihnen jetzt noch die Kollegin Dagmar Peters. Die kommt direkt im Anschluss mit der Sendung Domradio der Sonntag. Und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.